Ja, wir kommen jetzt zur Predigt und wie ihr vorhin ja schon gehört habt, in der Lesung von Barbara, dass es heute um Nachfolge geht, weil wir sind ja am Mittwoch jetzt dabei, Themen abzuarbeiten oder aufzuarbeiten. Aufzuarbeiten ist besser als abarbeiten. Thema des letzten und dieses Mittwochs ist die Nachfolge Christi. Was heißt das? Was bedeutet das für uns? Und da kommt noch kein Bild. Doch. Jesus Christus nachfolgen, was bedeutet das für uns? Ja, zu Beginn eine Definition, die Mittwoch da waren, haben das schon gehört. Nachfolge bedeutet, sich einer Autorität unterzuordnen, ihr zu dienen und zu gehorchen. Diese Autorität kann sein, nur als Beispiel, der Staat oder das Militär ist recht bekannt dafür, dass sich hohe Beamte eben ihrem Staat unterordnen, wenn sie zum Beispiel im Ausland für Deutschland Geschäfte machen oder in Verhandlungen treten. Dann sind sie Nachfolger des Staates, ordnen sich völlig dem unter. Und umso mehr Verantwortung die einzelne Person hat, umso enger wird das gesehen, umso strikter wird das verfolgt. Man kann aber auch einem Menschen nachfolgen. Das könnte dann sein ein Mentor, ja, jemand, der im Bereich Sport oder Musik ganz weit kommen will, der braucht jemanden, um ihn dorthin zu führen. Und der muss sich auch ganz und gar dem und dessen Willen unterordnen. Geht sonst nicht anders. Man kann auch einem Götzen nachfolgen. Und wenn man das in der Schrift liest, was Menschen bereit waren zu tun, um ihren Göttern zu gefallen, das ging sogar so weit, dass sie Kinder geopfert haben, um ihre Götter zu besänftigen, da sieht man erst, was so ein Irrglaube anrichten kann. Und man kann natürlich Gott nachfolgen. Jesus Christus für uns. Auf jeden Fall ist es so, dass solche Nachfolge einen Menschen immer entweder zum Guten oder zum Bösen verändert. Es prägt ihn in eine Richtung. Die Ausgangslage ist vielleicht gar nicht so bekannt oder es kann sogar ein scheinbar böser Mensch sehr gut werden, wenn er dem Richtigen nachfolgt. Allerdings funktioniert das leider auch umgekehrt. Jetzt haben wir mal die erste Bibelstelle. Und zwar sehen wir da Johannesevangelium, Kapitel 13, Vers 15. Ein Beispiel, sagt Jesus, habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Das ist ein Ausschnitt aus der Stelle beim letzten Abendmahl, wo Jesus hergegangen ist und seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Hier geht es um eine Herzenseinstellung und eine Herzenshaltung, mit der wir uns gegenseitig begegnen sollen. Dass selbst Jesus bereit war, als Sohn Gottes seinen Aposteln die Füße zu waschen, das bedeutet, dass wir uns gegenseitig mit dieser Haltung begegnen sollen. Wir sollen uns gegenseitig helfen und uns dienen, auf die Bedürfnisse des anderen eingehen und uns auf keinen Fall über den anderen stellen, sondern uns unterordnen gegenseitig. Das ist so wichtig für ein funktionierendes Miteinander. Und Jesus sagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben. In dieser einen Handlung, aber in vielen anderen Handlungen ja auch, die wir immer wieder nachlesen können. Wenn wir ihn als Herrn, als Vorläufer annehmen und in seine Nachfolge treten. Der Apostel Johannes schreibt dann im ersten Johannesbrief, und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, dass er ihn kennt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Das ist der Anspruch für einen Nachfolger Christi, sein Leben so auszurichten, wie Jesus es vorgelebt hat. Wir haben gehört von Barbara in dem Abschnitt aus Lukas 14, was es nun heißt, in die Nachfolge Jesu zu treten. Da beginnt er ganz stark zu Beginn im Vers 26. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht, und dann eine Aufzählung verschiedener Personen und zum Ende noch, zum Schluss hin, noch sich selbst zu hassen. Das sind sehr starke Worte. Was heißt das? Es heißt nichts anderes, alles der Nachfolge Christi unterzuordnen. Deine Anverwandten, deine Liebsten und zum Ende hin deine eigenen Bedürfnisse und Wünsche und Träume, alles was du hast, der Nachfolge Christi unterzuordnen. Das hat für dich die allerhöchste Priorität. Es heißt nicht, dass man von Beginn an sofort alles losgeben muss und sofort alles weggenommen wird, aber du musst bereit sein, wenn Jesus es von dir fordert, darf es nicht über deiner Beziehung mit Jesus stehen. Und wenn es hart auf hart kommt, dann wird es dir Jesus wegnehmen. Auch geht es in diesem Beispiel um einen Turmbau. Und zwar, dass nur ein vollendetes Bauwerk den Bauherren ehrt. Und beim Halbvollendeten ist es genau das Gegenteil. Das ist nicht keine Ehre, sondern du erntest Schimpf und Schande. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen, damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht ausführen, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten. Hohn und Spott, wenn ein Turm unvollendet wird, wenn ein Bauwerk unvollendet ist, wenn ein Leben in Christus begonnen wird und dann aufgehört wird. Und das passiert deswegen, wenn man die Kosten nicht von Beginn an überschlägt. Was kostet die Nachfolge Jesu Christi? Was kostet es ihm, den Sohn Gottes nachzufolgen? Welche Konsequenzen hat das für mich und mein Leben? Aber auch, was irrsinnig wichtig ist dabei, bin ich in der Lage, habe ich die Kraft, ein Leben lang Jesus nachzufolgen? Und wenn man da nicht ein entschiedenes Nein sagen kann, ich habe nicht die Kraft, und sagen kann, nur Gott, du kannst mir die Kraft geben dazu, das bis zum Ende durchzuhalten, dann wird es ein Mensch auch schaffen. Wenn jemand aber glaubt, stark zu sein oder fromm zu sein und das alles auszuhalten, wird er wahrscheinlich scheitern. Aber nur in der Kraft Christi ein Leben lang aus dieser Kraft zu leben und ihm nachzufolgen, wird ihm schließlich und endlich auch die Kraft geben, diesen Weg bis zum Ende hin zu gehen. Deswegen sagt er in mehreren Stellen, Psalm 51 zum Beispiel, auch Jesaja, ein geängstetes Herz und einen zerbrochenen Geist wirst du nicht verwerfen, Gott, denn er wird diejenigen stärken, die vor ihm zittern, die verängstigt sind, ruft Gott immer wieder zu, dass er diese Menschen stärken wird, dass er sie aufbauen wird. Das ist genau die Haltung, die Gott von uns haben möchte, eine demütige Haltung ihm gegenüber. Vers 33, so auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Nachfolge hat einen so hohen Preis, dass man bereit sein muss, alles aufzugeben. Wie ein Beispiel aus dem Sport, wenn jemand einen Mentor hat und jetzt als Tennisspieler den Traum hat, ganz groß rauszukommen und irgendwann die Nummer 1 zu werden, muss er alles unterordnen. Jede liebgewonnene Eigenschaft, jedes andere, ein Sportler, der muss so sehr auf die Nahrung, Ernährung achten, der muss darauf achten, täglich zu trainieren und so weiter und auch mentales Training machen. Genauso bei einem Musiker, der die schwierigsten Stücke spielen will, muss sich voll und ganz seinem Konzept, dem Trainer, dem Mentor unterordnen. Und auch das fordert Jesus von uns, sich von allem loszusagen, weil er so viel Platz in unserem Leben einnehmen wird und ihm nachzufolgen eben so viel Platz in unserem Herzen einnehmen wird, dass wir, wenn wir beginnen, irgendetwas noch mitnehmen zu wollen oder festzuhalten, uns das zum Scheitern führen würde. Und dann ist noch sehr nett von Jesus ein Kriegsbeispiel, und zwar beschreibt er dich als der König, der 10.000 Soldaten hat und Gott als denjenigen, der 20.000 Soldaten hat. In Wahrheit ist das Zahlenverhältnis natürlich viel größer, aber du sollst vorher dir überlegen, ob du den überwinden kannst, der stärker ist als du. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du rebellierst gegen ihn und denkst, ich schaffe es trotzdem, oder aber du holst das weiße Taschentuch raus und bittest um Frieden und sendest sozusagen eine Gesandtschaft hin und trittst in die Friedensverhandlungen. Und die Friedensverhandlungen heißt für uns, Jesus Christus, den Gekreuzigten, wie wir es vorher gehört haben, anzunehmen. Nun zu den nächsten Bibelstellen. Matthäus Kapitel 16, Vers 24. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Und Matthäus 10, 38 und 39. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wir haben das am Mittwoch schon diskutiert. Was ist dein persönliches Kreuz, das Jesus dir gegeben hat? Es steht hier, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt. Sagt Jesus nicht, wer mein Kreuz auf sich nimmt, sondern sein eigenes Kreuz. Die Frage, die du dir stellen musst, ist, was ist das persönliche Kreuz? Das Hinrichtungsmittel deines selbstsüchtigen Egos. Deines selbstsüchtigen Egos oder selbstsüchtigen Ichs, das so empfindlich, so rechthaberisch und eigenwillig ist. Das immer den eigenen Weg will. Was ist das Kreuz, das Jesus dir gegeben hat? Jeder bekommt von Jesus, von Gott, ein persönliches Kreuz, was für ihn den Tod bedeutet. Was ist das in deinem Leben? Wo musst du etwas annehmen? Wo hast du vielleicht in der Vergangenheit den Fehler gemacht und bist Dingen aus dem Weg gegangen, Schwierigkeiten aus dem Weg gegangen oder hast sie versucht wegzubeten und Gott zu bitten darum, dass das nicht geschieht? Was aber ganz speziell vielleicht für dich so gemeint ist. Als Beispiel könnte man jetzt sagen, ein Mensch vermeidet auch nur jeden Meter zu weit zu laufen, macht alles mit dem Auto, richtet sich jede Bequemlichkeit ein, die es nur gibt, um sich möglichst wenig zu bewegen. Und am Abend denkt er dran, ich muss noch ins Fitnesscenter gehen, denn ich habe mich heute zu wenig bewegt. Quasi den Gegebenheiten aus dem Weg zu gehen, um körperlich tätig zu werden und dann aber selber versuchen, irgendetwas nachzuholen, weil man merkt, es sind Defizite da. Und Gott gibt einem die Dinge, dass man sozusagen bei Learning by Doing, also Training on the Job, Training des täglichen Lebens, bekommt man Dinge mit und wird automatisch von Gott geschult in Dingen, damit man eben wächst in Schwierigkeiten. Und folge mir nach heißt eben auch, dass man in diesem Leben alle Zeit mit dem inneren Auge auf Jesu Leben achten soll. Immer Jesus vor Augen zu haben, wie hat er reagiert, wie hat er die Situationen beschrieben und dann habe ich eine Orientierung, einen Kompass, die Nadel richtet sich wieder nach Norden aus, Norden ist mein Herr, er ist vorne, ich weiß, was ich zu tun habe. Und dann kann ich auch mal etwas weiter wegkommen, vielleicht sogar vom Weg abkommen. Aber wenn ich Jesus im Blickfeld habe, habe ich immer wieder die Möglichkeit, zu ihm zurückzukommen. Auf diesen Weg zu ihm zurückzukommen. Nächste Stelle haben wir in Matthäus Kapitel 9. Matthäus Kapitel 11, Vers 29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das Joch kennen die meisten von euch, ist ein Rinderjoch, sind immer zwei eingespannt. Das heißt, der eine Teil des Jochs ist Jesus und im anderen Teil bist du. Mit Jesus zu gehen heißt, mit ihm gemeinsam zu ziehen, wobei er ganz klar die Leitung hat. Und der Aufruf von ihm in diesem Abschnitt ist, zu ihm zu kommen, ihm zu vertrauen, weil er ist eben sanftmütig und demütig. Und du wirst Ruhe finden für deine Seele. Die andere Stelle ist derjenige, der mich eingeladen hat in Berlin damals zum Gottesdienst. Das war seine Lieblingsstelle. Von ihm habe ich die auch. Ist auch seitdem eine meiner Lieblingsstellen. Jesaja 30, 15. Der Aufruf von Gott, wenn ihr umkehrt und stille bliebet, so würde euch geholfen, denn durch Stille sein und Hoffen würdet ihr stark sein. Mit all unseren Problemen und Sorgen, die wir haben, mit denen wir uns beschäftigen, sollen wir tatsächlich Gott in die Hand geben. All eure Sorge werft auf ihn, schreibt Petrus in seinem ersten Brief. Und hier in Jesaja geht es auch darum, im 30. Kapitel, sagt Gott, weh dem abtrünnigen Gott Söhnen, spricht der Herr, die ohne mich Pläne fassen und ohne meinen Geist Bündnisse eingehen, um eine Sünde auf die andere zu häufen, die hinabziehen nach Ägypten und befragen meinen Mund nicht, um sich zu stärken mit der Macht des Pharao und sich zu bergen im Schatten Ägyptens. Gott regt sich fürchterlich darüber auf, dass sein Volk nicht zu ihm geht mit den Schwierigkeiten, Sorgen, Ängsten, Problemen und alles, was sie haben, sondern zum Pharao nach Ägypten laufen. Stell dir vor, du hast ein Kind, so ein Teenager, und der läuft zu deinen Nachbarn und bittet um Geld. Was ist denn das für eine Schande für dich? Meine eigenen Kinder müssen zu den anderen gehen, um Geld zu bitten, weil sie, nicht weil du es nicht hast, oder es gibt vielleicht irgendwelche Regelungen, die zu Hause sind, aber das ist eine Katastrophe, wenn ein Kind zum anderen geht, weil es eine Blamage für dich selbst. Und genauso ist es hier, das Volk, das nach Ägypten geht, und Ägypten ist ein Symbol für uns, das ist die Welt, die eigenen Kinder, die in die Welt gehen, um sich dort Hilfe zu holen. Obwohl sie bei Gott ist, nur sie fragen ihn nicht. Sie wollen es von ihm nicht. Und das kennst du von dir bestimmt auch. Wenn du dir irgendwo anders Sachen rausgräbst, die dir vielleicht Befriedigung schenken oder von denen du dir Befriedigung erhoffst und gehst nicht zu Gott. Und das ist ein Problem für Gott. Das ist ein Problem, wenn seine Kinder nicht zu ihm kommen und ihn fragen und von ihm das erwarten und erhoffen. Deswegen der Aufruf, bleibt still, wenn auch die Probleme da sind, wenn die Schwierigkeiten da sind, bleibt still und hofft auf mich. Und er wird es euch geben zu seiner Zeit. Mit der Anmerkung, zu seiner Zeit. Die Nachfolge Christi beschränkt nicht auf Jesus allein. Da haben wir noch zwei Stellen, die wir jetzt lesen können. Und zwar Hebräer 13,7. Da heißt es, gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Hier ist der Aufruf, den Glauben der Lehrer anzusehen. Und wenn der für dich in Ordnung ist, auch diesem Glauben nachzufolgen. Menschen, die dich gelehrt haben, die dich inspiriert haben, von denen du sagen kannst, sie haben bis zum Ende ihres Lebens oder bis heute, wo auch immer, dem Herrn treu nachgefolgt, auch ihnen kannst du nachfolgen im Glauben. Für Timotheus war es dasselbe, als Paulus zu ihm schrieb, du aber bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld. Paulus war für Timotheus genau so etwas, ein geistlicher Vater, jemand, auf den er geschaut hat, jemand, auf den er sehen konnte, jemand, den er nachfolgen konnte. Auch für uns sind viele Beispiele aufgeschrieben, nicht nur in Hebräer 11, wo die ganzen Heldendaten der Glaubenshelden aufgeschrieben sind, sondern auch viele andere Dinge, die wir finden in der Schrift. Aber auch in unserem Umfeld, im täglichen Leben kann man Menschen finden, die Jesus nachfolgen und die durchaus ein Vorbild für uns hinterlassen können. Und denen sollst du nachfolgen und anderen ein Vorbild sein durch deine eigene Nachfolge. Das heißt, summa summarum ist es natürlich ganz oben steht für uns, die Nachfolge Christi steht oben. Das ist die Hauptausrichtung, die wir haben. Und was es genau heißt, haben wir im Prinzip ja geklärt, eben die höchste Priorität, Jesus nachzufolgen. Aber es bedeutet auch, dich umzuschauen nach Menschen, sich umzusehen nach denen, die Jesus nachfolgen, die im Glauben nicht Schiffbruch erlitten haben, sondern stark geblieben sind. Welches Verhalten haben sie an den Tag gelegt? Welche Sachen haben sie richtig gemacht? Wo haben sie vielleicht auch Fehler gemacht und sind davon umgekehrt? Und all das hilft uns in unserem eigenen Glauben durch Vorbilder zu wachsen. Jemand, der im Sport, um wieder dieses Beispiel rauszunehmen, große Leistung erbringen möchte, hat auch Vorbilder. Ja, Jugendliche, das sind die Fußballer, oder bei Mädchen sind es dann irgendwelche Sängerinnen oder Schauspielerinnen, die sie anhimmeln. Das sind nichts weiter als Vorbilder, die da sein können, denen man nachfolgen will. Denn Jesus will ja für uns ein Mentor sein, um Fritz Worte zu benutzen. Er will ein Mentor sein, er will einfach jemand sein, der durch seinen eigenen Wandel uns so anregt, genau so zu handeln. Und wenn er andere Menschen angeregt hat, können die auch wieder andere anregen. Und wirst du angeregt, dann kannst auch du wieder andere inspirieren, wie Jesus zu werden. Und dass das tatsächlich einen Unterschied macht in dieser Welt. Und dann ist das Salz auch wieder salzig und ist kräftig und kann wirken in deinem Umfeld. Und du kannst dadurch mehr tun, als du es für möglich hältst. Amen.